Einen wunderschönen Tag wünscht Ihnen die Andrea Marti und herzlich willkommen. Impfen gegen Corona, das scheint, als warte die ganze Welt sehnsüchtig auf das Wundermittel, das uns von der aktuellsten Virengefahr befreien soll. Es wird überall in den Laboren geforscht, getestet, worüber man weniger spricht, wie können wir uns schützen vor Viren. Das ist das heutige Thema. Und ich bin im Gespräch mit Dr. Jürg Wirsch in Duggen und freue mich auf die Ausführungen. Das Coronavirus SARS-CoV-19 ist in aller Munde. Wir leiden darunter, unsere Freiheit wird eingeschränkt. Was sind denn Viren und was sind Bakterien?
Also, als Virus bezeichnet man ein infektiöses Partikel, das aus Nukleinsäuren, eigentlich der Erbsubstanz, dem genetischen Code besteht, und meistens mit einer Virushülle aus Eiweißen besteht. Die Erbsubstanz kennen wir ja als DNS oder RNS, also Desoxyribonukleinsäure oder Ribonukleinsäure oder DNA. Das A steht dann im Englischen für Acid, auch Säure. Viren besitzen eigentlich keinen eigenen Stoffwechselapparat und benötigen zur Vermehrung eben Wirtszellen. Sie werden daher meist nicht zu den Lebewesen gezählt. Viren besitzen auch kein Zytoplasma, keine Ribosomen und Mitochondrien. Sie können entsprechend kein Eiweiß herstellen, keine Energie umwandeln und sich auch nicht selbst vermehren. Wir kennen Viren noch nicht sehr lange. Erst 1882 hat Meyer nachgewiesen, dass es eine Krankheit gibt, die eine Substanz auslöst, die noch deutlich kleiner als Bakterien ist. 1892 entdeckte man das Tabakmosaik-Virus als Ursache der Tabakmosaik-Krankheit, also eine Pflanzenkrankheit. 1998 entdeckten Löffler und Frosch das Maul- und Klauenseuche-Virus. Erst in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts konnten die Viren mit der Elektronenmikroskopie überhaupt sichtbar gemacht werden. Es gibt sehr viele Viren und auch viele Krankheiten. Wir sprechen ja jetzt von Coronaviren, also die SARS auslöst, Sudden Acute Respiratory Syndrome, oder auch Magen-Darm-Probleme machen kann. Wir kennen das Herpesviren oder die Herpesviren, vor allem die Fieberbläschen, das Herpes labialis, dann die Windpocken, Gürtelrose, die ganze Geschichte mit den Grippeviren, Influenzaviren, mit tierischen Erregern auch, dann auch die Warzen sind von Viren ausgelöst, zudem der Gebärmutterhalskrebs mit Papillomaviren, Masern, Mumps, Röteln, Krupp, die ausgerottete Kinderlähmung, Tollwut, AIDS und so weiter. Es gibt dann noch Rhinoviren und Adenoviren, die leichten Schnupfen und Erkältungen machen. Die Viren sind deutlich kleiner als Bakterien und so zwischen 30 bis 300 Nanometer groß. Ein Nanometer ist ein 10 Millionstel Zentimeter. Bakterien auf der anderen Seite sind einzellige Mikroorganismen ohne Zellkern, sogenannte Prokaryoten. Und die anderen Arten, Tiere und Pflanzen, haben eben einen Zellkern. Die Hülle der Bakterienzelle ist mehrschichtig und umfasst das Zytoplasma und hat eine Zellwand. In günstiger Umgebung vermehren sich Bakterien in 20 Minuten, das heißt, sie teilen sich, also aus 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, aus einem Bakterium haben wir also so in 2 Stunden bereits 64.
Jürg, woher kommen diese Viren, SARS, MERS, Ebola, HIV, Hepatitis oder auch die Kinderlähmung, das Poliovirus, Masern, Mumps, Röteln und andere mehr?
Der Ursprung der Viren ist nicht bekannt. Es gibt verschiedene Theorien, ich nenne drei. Eine progressive Hypothese ist die verbreitetste Annahme, wonach Viren aus RNA oder RNS- und DNS-Molekülen einer Wirtszelle hervorgegangen sind. Also sie haben eigentlich das Genmaterial, die Erbsubstanz rausgenommen und sich aus einer Zelle praktisch gestohlen und haben so weiter überlebt. Die andere ist eine regressive Hypothese. Viren sind aus anderen Organismen, zum Beispiel Bakterien, hervorgegangen, die je länger, je mehr von ihrem Erbgut verloren haben, bis sie schließlich auf Wirtszellen angewiesen sind. Dann gibt es eine dritte Theorie, Virus zuerst. Viren entstanden auf einfachsten Molekülen vor oder zeitgleich mit anderen Zellen und existierten mit Wirtszellen zusammen in einer sogenannten Koevolution. Aber wir leben mit Viren. Nur wenn sie sich neu formen, wie hier bei SARS-CoV-19, das wohl aus Fledermäusen am Markt in Wuhan auf einem Pangolin ein langnasiges Schuppentier übersprang. Das Schuppentier ist eine Delikatesse der Chinesen, das geschützt ist. Viren mutieren, also sie wandeln sich. Bei der Vervielfältigung der Gene geschehen immer wieder Kopierfehler. So ändern sich Viren, aber solche Fehlerzellen entstehen auch bei uns im Körper und können zu bösartigen Tumoren führen. Einfach als ein Beispiel. Nehmen wir das Coronavirus nun. Und es ist erstaunlich, wie viel wir schon wissen darüber in dieser kurzen Zeit. Es ist bedeckt mit Spikes, also Zacken. Diese helfen dem Virus, sich an die Wirtszelle zu binden. Hier ist es der ACE-Rezeptor, Angiotensin Converting Enzyme, also ein Angiotensin-konvertierendes Enzym. Diesen ACE-Rezeptor benutzen wir auch sonst mit Medikamenten gegen Bluthochdruck. Das Virus kann sich so mit der Zelle vereinigen und eindringen, wo es den RNS-Strang, das genetische Material, einbringt. Kleine Partikel der Zelle, die Ribosomen, lesen den genetischen Code und produzieren Eiweiß für das Virus. Sie zwingen damit die Zelle, das Eiweiß nicht mehr für sich, sondern für das Virus herzustellen. Dieses Eiweiß dient für die neuen Viruskopien. Das gebildete Eiweiß verbindet sich mit der kopierten RNS, also dem genetischen Code, zu neuen Viren, die zu Hunderten aus der Zelle austreten. Remdesivir kann diesen Kopierprozess offensichtlich, wie man jüngst herausgefunden hat, verlangsamen oder hemmen. Stellen Sie sich das Fieberbläschen vor, hier sterben viele Zellen und platzen zu einem Bläschen voller Viren. Diese Zellen, vom Virus besetzt, können ja kein eigenes Eiweiß mehr produzieren und sterben damit ab. Die Viren kommen nach außen. Daher ist die Tiergesundheit und der Kontakt zu Wildtieren im Umgang von uns Menschen eben sehr wichtig. Viren wechseln den Wirt, adaptieren sich durch Mutationen an den Menschen und machen ihn krank. Das sahen wir ja auch schon bei AIDS, einer sexuell übertragenen Krankheit, die auf den Menschen übergegangen ist.
Thank you.
Wir sind zurück in der Sendung mit Dr. Jürg Wirsch aus Duggen. Und das Thema sind Viren, sehr aktuell. Und ich freue mich jetzt auf den zweiten Teil. Jürg, wie reagiert unser Immunsystem, also unser Abwehrsystem?
Unser Immunsystem ist tatsächlich ein Abwehrsystem. Wir kommen täglich mit Hunderten bis Tausenden Keimen und Krankheitserregern in Kontakt. Wir atmen ja in 24 Stunden etwa 12.000 Liter Luft ein und aus mit Staubteilen, Tröpfchen, Schadstoffen, Pollen und oft Viren und anderen Krankheitserregern. Der Körper muss sich somit dauernd abwehren und ist immer auf 100% Leistung. Da ist eine Impfung mit einem toten Virus ein Tropfen auf einen heißen Stein. Wir kennen eine unspezifische Abwehr, die angeboren ist, also unsere äußeren Schutzfunktionen wie Hautspeichel, Magensaft, Schleimhäuten, einen inneren Abwehrmechanismus mit Substanzen, die gegen Erreger wirken, Interferone, Komplementsystem, Fresszellen und so weiter. Und wir kennen als zweites eine spezifische Abwehr, die wir erwerben und die ganz gezielt gegen ganz bestimmte Erreger, also fremdes Gewebe oder Blutzellen, gerichtet sind. Bei einer Transplantation, wo fremdes Organ eingepflanzt ist, versucht der Körper, dieses ja abzustoßen, und man muss hier mit Medikamenten diese Abwehr unterdrücken. Der Körper betrachtet eben fremdes Eiweiß als fremd und stößt es wieder ab. Dieses fremde Eiweiß bezeichnet man in der Medizin als Antigen. Also diese spezifische Abwehr ist gegen ein ganz bestimmtes Antigen, ein bestimmtes Virus gerichtet. Der Körper merkt sich das Antigen und kann bei einem neuen Kontakt schneller und stärker darauf reagieren. Die Produktionsschablonen eigentlich für dieses Antikörper liegt ja bereits vor. Dazu gehören unter anderem B- und T-Lymphozyten, spezielle Blutkörperchen, weiße Blutkörperchen, Fresszellen und Antikörper. Auch hier gibt es wieder zwei verschiedene Strategien der spezifischen Immunabwehr. Einmal die zellvermittelte Immunabwehr mit bestimmten T-Zellen, die zytotoxische Produkte produzieren, die eben Zellen abtöten. Und das zweite antikörpervermittelte Immunantwort, in dem sich B-Zellen zu Plasmazellen umwandeln und dann Antikörper, also Immunglobuline, herstellen. Diese binden ganz spezifisch an ein spezielles, bestimmtes Antigen, also zum Beispiel die Hülle von Bakterien oder Viren, und verhindern damit, dass sich Viren an die Körperzellen anheften können. Das Immunsystem wirkt über primärlymphatische Organe wie das Knochenmark und den Thymus und über sekundärlymphatische Organe wie Lymphknoten, Milz, Mandeln, Schleimhäute, aber auch im Darm hat es sehr viele antikörperproduzierende Zellen. Wir unterscheiden wieder zwischen zellbedingter Abwehr, Granulozyten, also weiße Blutkörperchen, Makrophagen, Killerzellen, T-Lymphozyten und so weiter, B-Lymphozyten oder humorale Antikörper, eben dann die Antikörper, die chemisch Y-förmig aussehen. Das Y oben mit den beiden Armen bindet sich dann das Antigen und am Fuß des Y, der Fuß lockt dann eben Fresszellen und andere Abwehrkörper an. Unser Immunsystem reift, profitiert bei der Geburt vom Nestschutz der Mutter. Die volle Funktion erhält es im Jugendalter. Es gibt aber auch Krankheiten des Immunsystems, Immundefekte oder, was wir mehr kennen, überschießende Immunantworten, sogenannte Autoimmunerkrankungen wie der Jugenddiabetes oder Zuckerkrankheit Typ 1, die rheumatoide Arthritis, früher Polyarthritis genannt, und vor allem die Allergien, also den Heuschnupfen etc. Aber auch Krebserkrankungen deuten auf ein Versagen dieser Abwehr hin.
Jürg, kann man das Immunsystem stärken und wie könnte das vor sich gehen? Was kann oder muss ich machen? Und was bringen überhaupt Vitamine?
Ich habe ja schon gesagt, dass das Immunsystem eigentlich dauernd auf 100% Leistung geht. Also die Stärkung des Immunsystems wird mit sehr viel Geld beworben. Nahrungsergänzungsmittel sollen hier helfen. Doch was heißt dann Stärkung, wenn es schon zu 100% läuft? Diese Werbung wäre eigentlich gemäß EU-Recht Artikel 10 Absatz 3 der Health Claims Verordnung verboten. Darf ich Ihnen empfehlen, was wissenschaftlich wirklich bewiesen ist? Erstens eine ausgewogene Ernährung mit Mineralstoffen, Eisen, Zink, Selen und Vitamine, hier besonders D, A, B6 und Folsäure. Dass die Grippe immer im Winter kommt, könnte man auch andeutungsweise darauf zurückführen, dass wir eben einen leichten Vitamin-D-Mangel im Winter haben, weil es zu wenig Sonnenlicht gibt. Die Haut bildet ja mit der Sonne den UV-Strahlen dieses Vitamin D. Genügend Schlaf hilft enorm, auch körperliches Training, 2 bis 3 mal 30 Minuten wöchentlich. Es muss nicht Joggen sein, sondern ein zügiger Spaziergang reicht hier. Auf der anderen Seite wissen wir, dass Sauna, Kneippsche Güsse und vieles mehr wissenschaftlich unbewiesen ist. Der Star unter der gezielten Stärkung ist die Impfung, die eben ganz gezielt wirkt. Wir wissen andererseits, dass der Stress schadet. Es wird leider überall von der Stärkung gesprochen und beworben. Das Immunsystem läuft außer bei Immundefekten immer auf 100%. Was bedeutet denn Stärkung? Es hat keine wissenschaftliche Grundlage. Es geht einzig um Geld, viel Geld.
Was ist denn eine Impfung und wie wirkt sie? Wir warten ja alle sehnlichst auf Medikamente und eine Impfung gegen das Coronavirus, Jürg.
Ja, erstmals impfte Dr. Edward Jenner am 14. Mai 1796 mit Kuhpocken. Er kannte in England, dass Melkerinnen, die an Kuhpocken erkrankt waren und Pusteln an den Händen hatten, die echten Pocken nie durchlitten. Dem 9-jährigen James Philip ritzte er frischen Eiter vom Kuhpocken am Arm, dann infizierte er ihn mit echten Pocken und er blieb gesund. 2 Jahre später publizierte er seinen Versuch in einem Buch. Dank den Kuhpocken brauchen wir heute den Namen Vakzination, also von Vacca die Kuh. Es war eine Sensation und bereits 1801, 5 Jahre später, waren 100.000 Leute geimpft. 1881 und 1885 entwickelte der Franzose Louis Pasteur Impfungen gegen Anthrax und die Tollwut, indem er Keime, Sauerstoff und Wärme aussetzte und sie damit abschwächte, attenuierte. Wir erkennen daher, es gibt lebende Impfungen, also attenuierte Impfstoffe, die eben abgeschwächt sind, und Totimpfstoffe, wie sie Jonas Salk diese gegen die Polio, die Kinderlähmung 1955, entwickelte. Das Virus wurde mit Formalin abgetötet und dann gespritzt. 1962 erfand Albert Sabin die attenuierte Schluckimpfung, die eben nur abgeschwächte Viren enthält. Heute spritzen wir gegen Grippe teils nur noch Oberflächeneinweise der Viren. Gegen Covid-19 wird das an vielen Orten vorangetrieben, teils als RNS-Impfstoff. Hier wird Messenger-RNS, also Boten-RNS des SARS-CoV-19 eingespritzt und der Körper bildet dann das Eiweiß, das als fremd erkannt und mit Antikörpern bekämpft wird. Wir werden immun. Die Wirkung einer Impfung besteht darin, dass wir im Immunsystem Gedächtniszellen haben, welche beim Eintritt eines Virus dieses sofort wiedererkennen und rasch Abwehrkörper bilden, bevor wir erkranken und total neue Abwehrkörper bilden müssen, um wieder gesund zu werden. Die Schablone zur Produktion von Antikörpern ist sozusagen durch die Impfung bereits vorhanden und kann unverzüglich zur Produktion eingesetzt werden. Die Antikörperproduktion läuft unmittelbar auf Hochtouren an. Das stärkt tatsächlich das Immunsystem mit seinem Gedächtnis.
Wie sieht die Zukunft aus? Wie lange geht es, bis wir eine Herdenimmunität haben? Und was bedeutet der Begriff Herdenimmunität?
Es hängt ein grosses Stück vom Verhalten aller ab. Wir kennen die Übertragung mit Tröpfchen in der Luft, auf der Oberfläche, durch Körperkontakte und weniger durch Schmierinfekte. Also bleiben Desinfektion, Masken, Abstand halten, Hygiene immer noch ganz wichtig. Dies alles hilft. Wer sich krank fühlt, soll nicht unter die Leute und sich testen lassen. Leider beginnt die Ansteckungsphase eines Infizierten vor den Krankheitszeichen. Das ist hier beim SARS-CoV-19, dem Coronavirus, hinderlich und fördert die Ansteckungen massiv. Eigentlich hätten wir vorgewarnt sein müssen durch die SARS-Epidemie 2002 bis 2003. China hätte schon längst den Märkten für Ordnung sorgen müssen. Schweinegrippe 2009, auch ein Virus, das mutierte und von den 6 Gensträngen einen Strang aus einem Grippevirus trug, das normal auf Schweine adaptiert ist. Handel mit lebenden Wildtieren wird aber der traditionellen chinesischen Medizin TMC nicht eingeschränkt. Das Coronavirus ist eine Zoonose, also eine Tierkrankheit, die dann auf den Menschen überspringen kann. Vogelgrippe aus China, Markt und Geflügel, alles wird hier lebendig gekauft und lebendig nach Hause getragen. Diese Märkte sind eine Virusschleuder mit immer neuen Mutanten, neuen Viren. Wir können auf der anderen Seite uns nicht nur schützen, sondern eben vermehrt testen mit Abstrichen, wo dann mit einer PCR-Testung, also einer Polymerase-Chain-Reaction, einer Polymerase-Kettenreaktion, die RNA des Virus vervielfältigt wird, sodass wir sie nachweisen können. Auf der anderen Seite gäbe es Antigen-Teste, die anzeigen würden, wie viele Leute die Krankheit durchlitten haben. Hier werden dann Immunglobuline, also diese Antikörper, Eiweiße der Gruppe IgA, IgM und IgG-Antikörper nachgewiesen, sodass wir sehen können, hat jemand das Virus bereits gehabt und hat der Antikörper dagegen gebildet. Damit könnte man erkennen, ob bereits eine Herdenimmunität besteht. Unter Herdenimmunität verstehen wir Folgendes. Nehmen wir eine Viehherde mit 100 Tieren an, die eingezäunt leben, ohne Kontakte nach außen. Wenn über 90-95% aller Tiere, also 95 Tiere, die Krankheit überstanden haben oder eventuell sogar geimpft sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem neuen Infekt von außen mehr als ein Tier erkrankt, sehr klein. Das Virus kann sich hier in dieser Herde nicht mehr vermehren. Daher impfen wir ja, wollen gerade im Herbst die älteren Leute schützen mit der Grippeimpfung. Mit einer Impfung schütze ich nämlich nicht nur mich allein vor der Krankheit, sondern eben auch die Mitmenschen. Mit der Herdenimmunität, das geht oft vergessen, sind 90-95% aller Kinder zum Beispiel gegen Masern geimpft, schützen sie auch die anderen 10-5%, die vielleicht nicht geimpft werden können, wegen eines Immundefekts. Die Kinderlähmung haben wir hier ausgerottet, das ist ein Erfolg. Typischerweise sind unter den Verschwörungstheoretikern leider viele Impfgegner. Impfungen sind in der Medizin der einzige anhaltende Fortschritt. Wir haben schreckliche Krankheiten total besiegt und zum Verschwinden gebracht. Gegen Antibiotika sind je länger, je mehr Bakterien resistent. Das wird uns Probleme geben, da wieder mehr Leute an bakteriellen Infekten sterben als seit 1945 mit dem ersten Antibiotikum, dem Penicillin.
Jürg, kann man Kirchen jetzt wieder öffnen und sich versammeln und wieder Weihwasser nehmen?
Ja, das wurde ja auch vom Bundesrat jetzt so bestimmt und kann auch gemacht werden. Immer mit der nötigen Sorgfalt, Abstand halten, weniger Leute in der Kirche, Schutzkonzepte sind hier notwendig wie ein Restaurant. Am vergangenen Samstag las ich, dass bei einem Gottesdienst in einer Frankfurter Baptistengemeinde mehr als 100 Gläubige sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Das darf bei uns nicht geschehen. Wir müssen aufpassen. Auf das Weihwasser würde ich noch lange verzichten. Ich nehme es seit vielen Jahren aus hygienischen Gründen nicht mehr. Das ist für mich eine Kloake, aber jeder hält die Hand hinein, der wohl kaum vor dem Gottesdienst extra gewaschen hat. Ich freue mich, wenn der Priester auf die Gläubigen das Weihwasser versprengt. Es ist halt noch lange nicht wie früher, außer wir haben bald eine gute Impfung.
Jürg, welche Lehren können wir aus der Pandemie ziehen?
Ich würde 3 Lehren vorschlagen. Erstens, wir müssen uns besser vorbereiten. Wir waren schlecht vorbereitet, was Material, Masken, auch Intensivpflegestationen und das Personal anbelangt. Wir müssten aus meiner Sicht die Produktion von wichtigen Bestandteilen, sei es Medikamente, sei es eben auch Masken etc., vermehrt wieder nach Europa nehmen. Seit Jahren erhalte ich vom BAG, also dem Bundesamt für Gesundheit, mindestens ein wöchentliches E-Mail mit nicht lieferbaren Medikamenten und Impfungen. Das war vor 10 Jahren überhaupt nie der Fall. Damals gab es noch größere Pflichtlager und die Medikamente und die Impfungen konnten eigentlich immer geliefert werden. Zweitens Demut. Ich denke, wir müssen erkennen, dass wir nicht alles machen können. Wir gehören zur Natur, die uns Gott geschenkt hat. Zu ihr müssen wir Sorge tragen. Wir sollten nicht alle Tiere jagen oder lebend mit nach Hause nehmen, um sie dann frisch geschlachtet zu verzehren. Tiere können ansteckend sein für den Menschen. Demut vor der großartigen, aber auch teils gefährlichen Schöpfung Gottes lautet meine Devise. Drittens die Gemeinschaft. Die Krise zeigte uns, dass wir zusammenstehen, uns gegenseitig helfen und unterstützen müssen. Diese Krise hat uns große Solidarität gezeigt. So hatte ich Nachbarn, die anerboten, einzukaufen und mir die Lebensmittel zu bringen. Glücklicherweise leben Tochter und Schwiegersohn mit Familie als Ärzte im Haus nebenan, sodass sie mir helfen konnten und meine Frau. Ich glaube, jede Krise zeigt uns und hält uns den Spiegel vor, dass wir etwas ändern müssen im Verhalten, im Leben und nicht zuletzt eben, wie wir abhängig sind und dürfen nicht einem Größenwahn verfallen. Ganz kleine Partikel wie ein Virus können uns ganz gewaltig aus der Bahn werfen.
Herzlichen Dank, Jürg, für diese spannenden, informativen Ausführungen. Und so wünsche ich dir und deiner ganzen Familie einfach weiterhin gute Gesundheit und alles Gute und natürlich reicher Gottes Segen. Herzlichen Dank,
Jürg. Danke.